Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit dem Wochenspruch aus dem Psalm 33, Vers 12, darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Nachdem ich das erste Mal hier in Schopfloch bin, darf ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Günter Bauer. Ich komme aus Pfalzgrafenweiler. Bildlich gesprochen liegt Ihnen das ja geografisch zu Füßen und wir schauen jeden Tag hinauf nach Schopfloch. Ich bin beruflich im Landratsamt, dort beim Pflegestützpunkt einer Beratungsstelle für ältere Menschen, war zuvor etwa 20 Jahre in der evangelischen Jugendarbeit im CVJM Esslingen und im evangelischen Jugendwerk Bezirk Göppingen als Jugendreferent tätig und bin jetzt seit etwa 15 Jahren sind wir hier mit der Familie im Schwarzwald. Ich darf Sie nun einladen, dass wir miteinander das erste Lied singen. Und zwar aus dem Gesangbuch, die Nummer 161, Liebster Jesu, wir sind hier zusammen, Nummer 161, die Verse 1 bis 3. Die Gnade unseres Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Mit den Worten des Psalmbeters möchte ich Sie einladen, miteinander weiterzubeten. Und zwar Worte aus dem Psalm 84. Sie finden ihn unter der Nummer 734. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Mein Leib und Seele freuen sich, wie der Lebendige hört.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Deine Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln.
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs.
Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch ein, was ein Gesicht seines Gesalbten.
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, hol den Menschen, der sich auf dich verlässt.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war.
Wir beten. Herr, unser Gott, vor dir sind wir mit allem, was wir in diesen Gottesdienst mitgebracht haben. In deiner Gegenwart lass uns deine Gnade erfahren. Dein Reden erbitten wir in das hinein, was uns freut und Mut macht, aber auch in das hinein, was uns belastet und niederdrückt. Sprich du dein befreiendes Wort in unseren Alltag hinein. Zeige uns in diesem Gottesdienst, wie wir recht mit dir und deinem Wort umgehen können. Und öffne uns die Augen für das Wunder der Schöpfung, für das Wunder der Erde, die voll deiner Güte ist. Öffne uns die Augen, dass wir dich Unsichtbaren sehen im Sichtbaren. Unseren Alltag in deiner Allmacht wissen und unsere Arbeit tun in deinem Werk. Wir beten weiter in der Stille. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Amen. Bitte Sie wieder Platz zu nehmen und wir hören jetzt die Schriftlesung.
Ich lese aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir singen das nächste angeschlagene Lied, 639. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Alle drei Verse.
Liebe Gemeinde, Sie und ich, wir kennen diesen durchaus bekannten Spruch oder die Ermunterung und Aufforderung, mach mal Pause. Mit diesem guten Ratschlag, da verbinden wir ja ganz Unterschiedliches. Ich denke da zum Beispiel an die Vesperpause oder die Kaffeepause. Es gibt die Raucherpause. Bei den Schülern die kleine und die große Pause. Es gibt, so wie wir jetzt in diesen Tagen es haben und erleben, es gibt die Sommerpause, die Atempause und Verschnaufpause und für die süßen Mitmenschen, die kennen ja auch die Lila-Pause. Pause machen, das bedeutet für viele Menschen in diesen Tagen Urlaubszeit. Endlich abschalten können. Kein Alltag, der von meiner Arbeit, dem Wecker oder der Schule geprägt ist. Wie gut, denke ich, dass es solche Pausen gibt, in denen wir immer wieder aufatmen können. Und wer genau hinschaut, der kann feststellen, dass es jeden Tag Zeiten gibt, an denen wir Pause machen können. Zum Beispiel zu den Mahlzeiten. Und jede Woche, da gibt es einen Tag, an dem wir ja quasi ganz offiziell pausieren können. Den Sonntag. Und jedes Jahr, da gibt es einige Wochen, an denen wir eben Pause von unserer Arbeit machen können. Den Urlaub oder für die Kinder und Jugendlichen die Schulferien. Über die Quantität, also die Menge unserer Pausenzeiten, da können wir uns, bei uns zumindest, sicherlich nicht beklagen. Eine andere Frage ist, welche Qualität hat denn meine Pause? Also der Erholungswert, und der kann ja bekanntlich sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Menschen bekommt man fast den Eindruck, dass sie nach dem Urlaub erst einmal richtig sich vom Urlaub erholen müssen. Da werden in diese Zeit so viele Erlebnisse und Aktivitäten hineingestopft, dass man am Ende zunächst erstmal Ruhe und Entspannung sucht. Als Christen machen wir vielleicht die Erfahrung, dass die Qualität meiner Pausenzeichen ganz entscheidend davon abhängt, ob es darin auch zu Begegnungen mit Gott kommt. Ich denke da selbst an die Erlebnisse, als wir vor einigen Jahren an zwei Sommern auf der Zeltstadt waren. Vielleicht kennt der eine oder andere das von Ihnen. Durchaus anstrengende Zeiten, aber Zeiten gefüllt mit Erlebnissen und Möglichkeiten, über Gott nachzudenken und natürlich auch mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihm zu begegnen. Aus dem Urlaubstagebuch eines Mannes namens Elia, da können wir von einigen interessanten Erfahrungen hören. Ich lese Ihnen dazu einen Abschnitt aus dem Buch der ersten Könige im Kapitel 19, die Verse 9 bis 16 vor. Und er, also Elia, kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben, da kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Und er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten auch mir danach, dass sie mir das Leben nehmen. Doch der Herr sprach zu ihm: geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hin und salbe Hasael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats, zum Propheten an deiner Stadt. Wie kam es nun dazu, dass, nennen wir es mal, Elias Ägyptenurlaub zur umfassenden, wir würden heute sagen, ganzheitlichen Erholung wurde? In unseren aktuellen Reisekatalogen von Neckermann oder anderen Reiseveranstaltern, da hätten wir wohl kaum wie Elia eine 40-tägige Wüstensafari durch die Halbinsel Sinai ausgesucht. Wir hätten wahrscheinlich auch keinen Abenteuerurlaub mit Höhlenexkursion gebucht wie er. Aber das, was Elia zu einem ganz bestimmten Ort in die Wüste hinzog, das war die Tatsache, dass er dort quasi einen Termin mit Gott hatte. Auch für Elia mussten die Rahmenbedingungen seines Urlaubs stimmen. Aber die wesentlichen Dinge, die ihm dabei wichtig waren, die bestanden nicht in Form eines sauberen Hotelzimmers mit Dusche und Toilette oder eines Balkons mit Meerblick. Nein, für Elia gab es ganz andere Gesichtspunkte. Er wollte Zeiten haben, wo er ungestört und ganz allein sein konnte. Er hatte turbulente Zeiten hinter sich und er wollte nun wissen, wie es nun weitergehen soll und was Gott ihm in seiner Situation zu sagen hatte. Elia wollte sich dafür bewusst Zeit nehmen für das Gespräch mit Gott. Und der Predigttext, der zeigt uns dabei drei wesentliche Aspekte auf. Der erste, eine deutliche Standortbestimmung. Der zweite Aspekt, einen klaren Perspektivwechsel. Und drittens, eine neue Platzanweisung. Kommen wir zur Standortbestimmung. Im Text heißt es, und siehe, des Herrn Wort kam zu ihm. Damit begann die Begegnung Elias mit Gott. Elia begegnete Gott, als er auf sein Wort hörte und wartete. Wir haben heute Gottes Wort in Gestalt unserer Bibel. Die Bibel ist das Medium, durch das Gott heute in erster Linie zu den Menschen redet. Deshalb sollte ich die Bibel nicht nur als reines Geschichts- oder Gesetzesbuch lesen, sondern als eine Form Liebesbrief Gottes an mich. Ich bin Gott wichtig. Er will mir eine Freude machen, mir etwas Gutes tun. Und vielleicht mache ich daraus diese positive Erfahrung mit Gott, die mich ermutigen will, sich auf ihn einzulassen. Und Elia machte genau diese Erfahrung. Er hatte eine schwierige Zeit hinter sich. Aus einer, wir würden heute sagen, Erschöpfungsdepression, da ging er los in seinen Urlaub. Seine Geschichte ist schnell erzählt. Mutig war er im Auftrag Gottes, der gottlosen Königin Isebel und deren Mann Ahab entgegengetreten. Er hatte für seinen Gott gekämpft und auf dem Berg Karmel, da kam es zu einer großen Demonstration für den lebendigen Gott gegen die Götzen des Baalskultes. Und Elia konnte dadurch bei vielen Menschen das Vertrauen auf den Gott Israels neu stärken. Aber das brachte ihm nicht nur Anerkennung und Begeisterung, sondern auch Ablehnung und den Hass der Königin Isebel ein. Sie bedrohte Elia mit dem Tod. Und das war dann Elia einfach zu viel. Er floh, müde und hatte schließlich alles satt. Unter dem Wacholderstrauch, da sank er wie ein Häufchen Elend in sich zusammen. Im Originalton der Bibel heißt es, er wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. Und dann, eine Zeit später, da spricht Gott zu ihm und stellt ihm eine simple Frage, indem er ihn fragt, Elia, was machst du hier eigentlich? So kommt es zur Standortbestimmung im Leben des Elia. Gott fragt und dahinter steckt sicherlich die Kritik, habe ich dir gesagt, dass du Israel verlassen sollst? Ist das hier denn nichts anderes als eine Flucht vor Isebel, eine Flucht vor deiner Verantwortung und deinen Aufgaben, die du hast, und eine Flucht auch vor dir selbst? Angesichts dieser Umstände, wie sie hier beschrieben werden, finde ich das menschlich betrachtet eine ganz schöne Zumutung. Im Gespräch mit Gott, da müssen auch wir heute damit rechnen, dass er uns Fragen stellt an unser Leben, die bisweilen auch herausfordernd sein können. Was ist das für ein Lebensstil, den du führst? Und welche Schwerpunkte hast du, die du für dein Leben setzt? Hast du mich bei allen deinen Entscheidungen gefragt, was ich davon halte? Du, was machst du hier? So könnte Gott uns auch heute noch fragen. Elia gibt eine ausweichende Antwort. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat ja deinen Bund verlassen. Wie gerne weichen auch wir den Fragen Gottes aus. Vor allem dann, wenn unsere Entscheidungen in Frage gestellt werden, und schieben es dann viel lieber auf die Umstände und die Verhältnisse, die nichts anderes erlauben, oder auf andere, die daran schuld sind, dass es so ist, wie es nun mal ist. Das Richtige wäre, die Standortbestimmung Gottes zuzulassen und nicht gleich davonzulaufen. Vielleicht müssen wir dann auch um Vergebung bitten, dass wir manchmal allzu schnell davonlaufen und von ihm nichts wissen wollen. Der zweite Aspekt, ein klarer Perspektivwechsel. Wie viele am Urlaub, so lieben auch wir ja den sogenannten Tapetenwechsel. Etwas anderes sehen, etwas anderes hören, Menschen und deren vielleicht auch fremde Kulturen kennenzulernen, das macht den Urlaub interessant. Tapetenwechsel ist schön, weil es eine Veränderung für eine begrenzte Zeit ist. Besser wäre jedoch ein Perspektivwechsel, weil dieser im Gegensatz zum Tapetenwechsel nachhaltiger ist, der mich grundlegend verändern will. In der Antwort, die Elia dem Herrn gibt, wird eines ganz deutlich. Elia sieht nur sich selbst, die eigenen Pläne, den eigenen Eifer, die eigene Enttäuschung, vielleicht auch die eigene Angst. Alles dreht sich um die Achse des eigenen Ichs. Doch damit ist und bleibt er gefangen in seiner Welt. Und alle sind gegen ihn. Selbst Gott scheint ihn vergessen zu haben. Martin Luther beschreibt den Menschen als einen, der oftmals wie ein Kreisel an einer Stelle steht und nur um sich selbst herum kreist. So lange, bis Gott eingreift. Und dieser spricht nun zu Elia und möchte ihn herausreißen aus dieser ständigen Kreisbewegung. Er möchte ihn festhalten, damit er nicht mehr sich, sondern Gott sieht. Gott möchte, dass es bei Elia zum Perspektivenwechsel kommt. Elia, er soll sehen, wie Gott ist und wie er wirkt. Und so erhält Elia, ich nenne es mal, göttlichen Anschauungsunterricht, damit er ihn leichter erkennen kann. Unser Text berichtet von einem mächtigen Sturm und von einem gewaltigen Erdbeben. Und danach kommt es zu einem lodernden Feuer. Doch so schnell wie diese Naturgewalten kommen, so schnell sind sie auch wieder fort. Und am Ende, da wird es auf einmal ganz still. Nur noch ein stilles, sanftes Sausen ist zu vernehmen. Es ist so, als ob ein kühler Sommerwind über die blühenden Bäume und Wiesen streichen würde. Und Gott offenbarte sich nicht im mächtigen Sturm und auch nicht im gewaltigen Erdbeben. Und es heißt im Text, der Herr war auch nicht im Feuer. Zuletzt, als das sanfte, stille Sausen kam, da wusste Elia, das ist der Herr. Es ist schon merkwürdig, dass wir Menschen oft nur dort Gott erwarten und sehen wollen, wo bildlich gesprochen viel Wind gemacht wird. Wir vermuten ihn dort, wo Umwälzendes geschieht oder wo Leidenschaft und Begeisterung lodern. Und dann verstehen wir Gott oftmals nicht, warum er so viel zulässt, warum er nicht eingreift, warum er nicht Unrecht und Unglück verhindert, warum er nicht die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Vielleicht können wir zu einer neuen Sicht kommen, wenn wir uns auf diesen Perspektivenwechsel einlassen. Gott schleicht oftmals auf leisen Sohlen. Ich traue ihm zu, dass er eingreifen und aufräumen könnte. Und die Bibel, sie spricht auch deutlich davon, dass dieser Tag einmal kommen wird, an dem er das alles tun wird. Aber müsste er dann auch nicht bei mir eingreifen und zupacken und aufräumen? Gott sei Dank hat er noch Geduld, mit mir und mit allen anderen auch. Noch will er auf die sanfte Tour bei uns Menschen ankommen. Dieser menschliche Zug, der charakterisiert das Wesen Gottes. Gott kommt nicht als Einbrecher oder Polizist in mein Leben, sondern er kommt als höflicher Besucher. Er sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mich hereinbittet, zu dem werde ich kommen. So steht es in der Offenbarung. Und vielleicht geschieht es ja gerade jetzt, in diesem Gottesdienst, dass dieses stille, sanfte Sausen mein Gewissen und mein Herz anrührt und bewegt. Dann kann ich es so machen wie Elia. Der saß, als nichts mehr ging, dort in der Wüste in einer Höhle. Aber als Gott ihm auf so ungewöhnliche Weise begegnete, da wagt er herauszukommen aus seiner Höhle. Heraustreten aus der Höhle meines eigenen Denkens, aus der Gefangenschaft meiner eigenen Vorstellungen, damit es zu einer offenen und ehrlichen Begegnung mit Gott kommen kann. Noch einmal spricht Gott Elia an und fragt ihn, was hast du hier zu suchen, Elia? Und noch einmal zählt dieser alles auf, was er alles getan hat. Ich habe dies, ich habe jenes und ich möchte und will. Aber Gott gibt ihm zu verstehen, nein, Elia, nicht du, sondern ich. Ich will. Und damit bekommt Elia eine neue Perspektive. Entscheidendes geschieht nicht durch den Wind, den ich mache, durch das, was ich umwälze und durch das, was mir brennend wichtig ist. Entscheidendes tut Gott. Und er will mich dazu bewegen, es mit ihm zu wagen und vielleicht auch einzuplanen, dass es auf stille und sanfte Weise geschieht. So erhalte ich letztlich, und damit bin ich beim dritten Punkt, eine neue Platzanweisung. Urlaub möchte und kann keine Flucht vor dem Alltag sein. Und nach dem Urlaub beginnt quasi das Warten auf den nächsten Urlaub. In meinen Pausenzeiten, da gibt er mir die Chance für ein Leben mit einem neuen Anfang. Gott sagt zu Elia, geh wieder deines Weges. Das heißt, Elia muss zurück an seinen alten Platz. Er muss wieder da anfangen, wo er aufgehört hat. Aber nun handelt nicht mehr er im eigenen Auftrag, sondern im Auftrag Gottes. Er lebt nicht mehr aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Wenn Gott mir in den besonderen Pausenzeiten meines Lebens begegnet, dann zeigt er meist auch immer ganz konkrete Schritte, die zu tun sind. So sagt er Elia genau, was er nun tun soll. Geh nach Damaskus und mache Hasael und Jehu zum König und salbe Elia zum Propheten. So geht es für Elia wieder weiter, Schritt für Schritt. Welcher Schritt für Sie und für mich der nächste ist? Das ist für jeden Menschen sicherlich etwas anderes. Jeder steht an seinen persönlichen eigenen Kreuzungspunkten und Wegmarkierungen und muss sich fragen, wie es nun weitergeht. Entscheidend ist, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern in Gott einen Mitstreiter habe, der mich liebt und der es gut mit mir meint. Mein Leben neu ausrichten, so könnte man vielleicht das Thema benennen, um das es heute Morgen geht. Jesus Christus lädt uns an allen Tagen unseres Lebens dazu ein, indem er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch eine Pause gönnen. Bei mir könnt ihr aufatmen, innehalten, neu ausrichten und mit Zuversicht ermutigt weitergehen. Das wünsche ich Ihnen. Amen. Herr, festige unseren Glauben und stärke ihn und erfülle uns mit deinem Geist, damit dein Wort meines Fußes Leuchte sei. Amen. Kommt, atmet auf, nein, das haben wir vorhin gesungen, Himmel, Erde, Luft und Meer. Vom Lied 504 singen wir die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten, bitte sich zu erheben. Herr, ich freue mich auf die Pausenzeiten, die du mir schenkst, inmitten des Alltags, dem Beruf, den ich habe, der Verantwortung, die mir gegeben ist. Und dort, wo ich müde und abgespannt bin und merke, dass ich gereizt bin und oft falsch reagiere, da danke ich dir, dass du mir die Möglichkeit schenkst, auszuspannen und neue Kraft zu schöpfen. So freue ich mich auf diese Zeit der Erholung, des Neusammelns. Und lehre du mich, Herr, dies richtig und verantwortlich zu nutzen. Lass mich Zeit und Stille finden zur Sammlung der Gedanken. Begegne mir im Wort. Schenke mir neue Freude und frische Kraft. Und lass du mir mit geöffneter Wachsamkeit meinen Mitmenschen begegnen. Und wir bitten dich für all die Menschen, die Not und Sorgen umtreiben, die sie nicht loslassen können, die sie niederdrücken. Schenk du ihnen ein Wort der Ermutigung. Sei du ihnen nahe. Öffne du ihnen den Blick über ihre eigenen Perspektiven hinaus. Und all unsere Anliegen möchten wir mit hineinnehmen in das Gebet, das du uns gelehrt hast, und beten miteinander: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz und wir singen vom Lied 295, wohl denen, die da wandeln, die Verse 1 bis 4. darf Ihnen zum Schluss noch einige Informationen weitergeben. Danke für das Opfer vom vergangenen Sonntag. Es betrug 313,50 Euro und ist für das Iflinger Jugendkooperationsprojekt IFJUKO bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für das Liebeswerk CDAK in Meisenbach bestimmt. Und schon heute darf ich Sie herzlich einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr mit Pfarrer im Ruhestand Ernst Beiswanger. Nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Gretel Kneule, geborene Merz, im Alter von 82 Jahren. Die Trauerfeier fand bereits am 22. Juli statt. Wir vertrauen Gretel Kneule dem allmächtigen Gott an, in der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift. Keiner lebt für sich und keiner stirbt für sich. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wir beten, Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dir vertrauen wir Gretel Kneule an, in deine Hände legen wir sie. So sei du nun auch bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. Schenke du den Trost deiner Gegenwart. Amen. Vor dem Segen singen wir noch das Segenslied 421, Verleih uns Frieden gnädiglich. Wir bleiben dazu stehen.
Uns Frieden gnädiglich, auch zu unserem Zeithang. Es ist ja noch kein anderer Weg, der für uns Sündete streitet. Denn du, unser Gott, alleine.
So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.